Ich möchte uns heute Morgen in unserer Reihe große Glaubenstexte aus der Bibel zu einem Text führen, der allen, die die Bibel lesen, wohl bekannt ist. Und er handelt von einer Glaubensprüfung, die der Abraham zu bestehen hatte. Und die wollen wir uns heute etwas betrachten. 1. Mose Kapitel 22 wollen wir dazu aufschlagen. 1. Mose 22. Ich weiß, dass wir die vielen und so tiefen Inhalte von dieser Glaubensprüfung und von diesem Text nicht alle heute Morgen werden bergen können. Aber die großen Linien möchte ich uns aufzeigen, denn darum geht es, um den Glauben, den Gott schenkt durch das vergossene Blut des Herrn Jesus Christus, durch die Erlösung, durch das Wirken des Heiligen Geistes bewirkt. Und jetzt muss ich uns ein bisschen einstimmen. Und das möchte ich gerne tun. 1. Mose 22, da befinden wir uns in einer Zeit, in der der Abraham so ca. 115, 120 Jahre alt war. Erinnern wir uns noch einmal, mit 75 Jahren wurde er berufen, aus Ur in Chaldea in das verheißene Land zu ziehen. Und dann ist er dorthin gezogen. Es wird ihm einiges verheißen, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und es dauert aber eine sehr lange Zeit, bis dann der erste eigene Nachkomme geboren wird, der Isaak. Da ist er 100 Jahre alt, der Abraham. Und nun ist der Isaak ein junger Mann geworden, Teenager, junger Mann. Es wird nicht ein genaues Alter angegeben von ihm, aber jetzt kommt diese große Glaubensprüfung, die der Herr dem Abraham auferlegt. Und da lese ich uns unseren Text einfach mal vor. 1. Mose 22, Abvers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater: Abraham, mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Er sprach: Siehe, hier ist das Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. So, dass man noch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Bis hierhin möchte ich uns den Text vorlesen. Ich möchte am Anfang noch mit uns still werden und bete. O Herr, wir kommen zu dir, unser himmlischer Vater, durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen diesen Text, dein Wort, hören. Aber wir bekennen dir auch zugleich, dass wir es nicht von uns aus können. Herr, du bist der, der wie ein Jünger hört. So wirst du uns als der Knecht des Herrn im Jesaja vorgestellt. Verleihe du uns heute Morgen zu hören, wie ein Jünger hört. Und hilf du mir zu reden unter der Leitung und Führung deines Geistes, dein Wort weiterzugeben, zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung, aber auch zu unserem Siege. Ach, danke, unser himmlischer Vater, dass ich dir das hinlegen darf und erbitten darf im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Und hab du Dank für deinen Siege. Amen. Abraham. Wir glauben manchmal, wir haben ein schweres Leben. Wir glauben manchmal, dass die Wege, die der Herr uns auferlegt, nicht zu ertragen sind. Man kann auf dem Weg nicht gehen. Gerade für solche Wege, gerade für solche Augenblicke hat der Herr uns solche Worte gegeben. Und wenn wir heute Morgen auf den Abraham schauen und darüber hinweg auf den dreieinigen lebendigen Gott schauen und wie er ihn durch diese Prüfung gebracht hat, dann werden wir merken, dass da in diesem Text unwahrscheinlich viel Trost für uns drinsteckt. Und es uns neu dahin bringt, unser ganzes Vertrauen diesem Herrn auch zu schenken, dem auch der Abraham vertraut hat. Etwas, was wir am Anfang ganz kurz hier auch aufschlagen wollen, dass der Abraham nämlich in dieser Zeit auch gerade wahrscheinlich durch dieses Ereignis und andere Ereignisse, aber auch zum Evangelium gebracht wurde. Der Herr hat ihn errettet. Und dann hat er weiter auch eben ihm ein Verständnis von dem kommenden Erlöser geschenkt, sodass der Herr Jesus selber sagte, im Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Der Abraham blickte auf das Kreuz, das Werk des kommenden Erlösers. Er blickte auf seine Erlösung. Er blickte auf das Lamm Gottes, was eben auf diesem Berg Moria, wo dann später der Tempel des Herrn auch aufgerichtet wurde, wo dort dieses Lamm hingegeben wurde. Darauf blickte er. Aber um dahin zu kommen, musste der Herr ihm doch auch einige Erziehung angedeihen lassen. Und diese Erziehung wird er auch in unserem eigenen Leben immer wieder auch uns angedeihen lassen. Und damit möchte ich beginnen, diese Predigt, Gottes geheimnisvolle Glaubenswege, der Abraham. Der Abraham war jemand, der hat wunderschöne Verheißungen bekommen. Und am Anfang von dieser Predigt möchte ich zwei von diesen Verheißungen uns ganz kurz aufschlagen und mit uns lesen. Die erste, wir kennen sie sehr gut aus dem 1. Mose 12. Da heißt es, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Also ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dann steht ja dann auch die Verheißung weiter dabei, ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, Vers 3. Und in dir, in diesem einen Nachkomme, in dem Erlöser sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf der Erde. Also seine Nachkommenschaft war etwas von großer Bedeutung, denn daraus würde der Erlöser kommen. Und im 1. Mose 15 steht die zweite Verheißung. Ab Vers 1 heißt es dort, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Und dann Vers 4, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, Ismael, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, eben der Isaak, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll deine Nachkommenschaft sein, also dein Same. Und Abraham glaubte dem Herrn. Abraham hat große, herrliche Verheißungen bekommen. Verheißungen, die ihn auch stärkte. Auf diesem schweren Weg, den er zu gehen hatte. In einem Land, in dem er keinen Besitz hatte. In einem fremden Land, welches Gott dann ihm seine Nachkommen auch geben würde, woraus dann der Erlöser auch kommen würde. Aber er war so verzweifelt zum Teil, dass er sagte, alles, was ich da sehe, daraus wird gar nichts werden. Am Ende wird mein Knecht alles Erbe und das Ganze, was da auch ich auch gehört habe und was Gott mir auch so gezeigt hat, ja, das wird wohl dann gar nicht in Erfüllung gehen. O Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und nun kommt der Isaak und wird geboren. Und damit blüht die Hoffnung im Leben des Abraham ganz neu auf. Ihr müsst euch das vorstellen, als auch für ihn ein Leben, welches durch Höhe und Tiefe ging. Ein Leben, wo er auch angefochten war. Ein Leben, wo er zuweilen wirklich Mühe hatte, die Wege Gottes noch wahrzunehmen. So geht es uns auch. Es gibt Augenblicke, wo wir keinen Weg mehr sehen. Es gibt Stunden, wo wir glauben, es gibt keinen Weg mehr. Es gibt eigentlich nur noch die Finsternis, es gibt nur noch den Sturm. Und wir gehen in diesen Wellen und in diesem Sturm unter. Aber dann, anscheinend, so glaube auch manche der Ausleger, kam eine etwas ruhigere Zeit, nachdem der Isaak geboren war. Und es war alles auch etwas wieder in einem ruhigen Fahrwasser. Stellt euch das mal vor, in einem ruhigen Fahrwasser, also relativ ruhig. Abraham wurde älter, 115, 120 Jahre, 175 Jahre wurde er dann alt, also er war noch nicht damals für die Umstände ganz alt, aber trotzdem schon ein älterer Herr auf jeden Fall. Das ist ganz klar, ein älterer Herr. Und jetzt kommt der Augenblick, an dem der Herr ihm anscheinend alle seine Hoffnung nimmt. Stellt euch das vor. Es ist ja der Herr, der ihm das hier so sagt. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und gehe hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Wenn wir diesen Vers lesen, dann sagen wir verstehen es einfach nicht. Wie kann der Herr jemand Hoffnung geben und anscheinend zugleich nur kurze Zeit später ihm diese ganze Hoffnung wieder nehme. So empfinden wir es manchmal persönlich in unserem Leben, dass wir sagen, Herr, ich erinnere mich an eine Verheißung. Und ich trage sie schon seit Jahren in meinem eigenen Herzen. Und sie hat mein Leben immer wieder erfüllt und hat mich immer wieder gestärkt. Sie war für mich wie ein Sonnenaufgang. Sie war für mich wie ein Licht am Abend, welches ich mit in die Nacht hineingenommen habe. Aber nun, in diesem einen Augenblick, scheint es so, als würdest du mir diese Hoffnung nehmen. In diesem Augenblick scheint es mir so, als wolltest du gerade das Gegenteil tun von dem, was du gesagt hast. Musste der Abraham sich nicht auch so, genau so vorkommen? Herr, du hast mir den Isaak geschenkt und hast mir gesagt, dass in dieser Nachkommenschaft durch den Isaak und all die Nachkommen die ganze Erde gesegnet sein würde, der Erlöser würde kommen. Du hast mir diese große Verheißung gegeben und jetzt nimmst du mir den Isaak. Jetzt nimmst du mir meine Hoffnung. Fühlst du dich manchmal genauso? Es kann durchaus sein, dass wir auf unserem eigenen Weg manches Mal an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich sehe diese Verheißung zwar, aber es scheint mir, als würde alles in meinem eigenen Leben dagegen sprechen. Alles, was ich auch erlebe, spricht gegen diese Verheißung. Und so kommt mir diese Verheißung nicht mehr wie eine Verheißung vor, sondern eher wie ein Fragezeichen. Und wenn es noch eine Weile weitergeht und wir noch ein paar Schritte weitergehen, kann es so weit kommen, dass wir sagen, diese Verheißung ist gar keine Verheißung für mich. Ich glaube, ich vertraue, ich hoffe nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr, ich kann keinen einzigen Schritt weitergehen. Und an solch einem Punkt, wenn wir an solch einem Punkt angekommen sind, dann ist es wichtig zu verstehen, was hier geschieht. Und hier geschieht eines ganz und gar nicht. Das ist wichtig zu begreifen und es wahrzunehmen. Hier geschieht nicht eine Heldengeschichte, wo wir dann quasi nachher sagen können, oh Abraham, was hattest du denn für einen wunderbaren Glauben? Das ist wahr, dass der Abraham einen wunderbaren Glaube hatte, einen Glaube, der ihn da auch hindurchgetragen hat. Und davon gibt ja der Hebräerbrief dann auch ganz genau Auskunft. Das darf ich euch schön vorlesen, weil es eben so in unsere Geschichte hinein ausspricht. Im Hebräer, im 11. Kapitel, da heißt es im 17. Vers in folgender Weise, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Erstgeborenen, den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir eine Nachkommenschaft berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Der Glaube Abrahams. Er zählte darauf, selbst wenn er den Isaak auf diesem Altar schlachten würde, als Brandopfer würde der Herr ihn wieder aus den Toten auferwecken könne. Es war sein Glaube. Aber es ist eben nicht so zu verstehen, dass ich hier einen großen Mann vor mir habe, der nun auch durch seinen großen Glaube überwinden konnte, sondern ich habe hier vor mir einen großen Erlöser, der sein Kind durch seine Gnade durchgetragen hat. Darum geht es mir heute Morgen. Biblischer, lebendiger, von Gott gewirkter Glaube aufzuzeigen, was er zu tun vermag, ein Glaube, den wir von Gott geschenkt bekommen. Unser Glaube unterscheidet sich in keiner Weise von dem Glaube Abrahams. So sehr der Glaube Abrahams von Gott selbst gewirkt war, so sehr wird unser Glaube von Gott bewirkt. Es sind die gleichen Quellen, die unseren Glaube speisen, das Erlösungswerk Jesu Christi, wie es damals auch beim Abraham war. Es war das kommende Erlösungswerk des Erlösers, welches seinen Glauben speiste. Und ich möchte einfach so jetzt aus diesem Grund auch diese paar Sätze, die wir hier haben von dem Abraham, wo er seinen Glaube zeigt, uns auch mitgebe und uns dadurch selber ermutige. Darum geht es mir vor allem, dass wir auf unserem Weg, wo wir durch Glaubensprüfungen geführt werden, geheimnisvolle Glaubenswege Gottes erlebe, gestärkt werde. Und dazu gehen wir zu unserem Text jetzt wieder zurück und schauen uns an, wie nun der Abraham auf diese Anweisung reagiert, die Gott ihm gibt. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria. Lest mal 2. Chronik 3, Vers 1, da lest ihr, dass es eben der Ort ist, an dem später das Haus des Herrn entstanden ist. Und bringe ihn dort zum Brandopfer, da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Was würde wir tun, wenn der Herr uns befehlen würde, unser eigenes Kind als Brandopfer dahin zu geben? Stellen wir mal eine Frage, die vielleicht noch mehr unserem eigenen Leben entspricht. Ich glaube nicht, dass jemand im Augenblick damit zu kämpfen hat, dass er von Gott den Auftrag bekommt, sein eigenes Kind auf einem Altar als Brandopfer hinzugeben. Das ist sicherlich nicht unsere Not, in der wir uns befinden, aber wir haben Nöte. Wir haben Nöte, in denen wir uns befinden, wo Gott uns etwas auferlegt, von dem wir sagen, wir können das ja gar nicht tragen. Wir sind nicht in der Lage dazu, wirklich diese Last zu tragen, die der Herr uns auferlegt. Da möchte ich euch zu diesem Text führen. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Wisst ihr, warum er aufstehen und seinen Esel satteln konnte und den Weg Gottes gehen konnte und bereit war, dieses Opfer zu bringen? Sein eigener Sohn, den Isaak. Ich sag's euch, weil der Herr selbst in diesem Augenblick für ihn betete. Vor dem Kreuz, noch bevor er sein eigenes Leben dahingegeben hat, am Kreuz, sagt er zu dem Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wisst ihr, dass der Herr dass auch hier für den Abraham eingetreten ist. Wir haben Stelle im Alten Testament, ich meine, es ist der Sacharja, wo wir den Sohn Gottes sehen, wo er für sein Volk streitet. Wir haben es vor uns, als er sein Volk durch die Wüste führt, in der Wolke, am Tag und in der Nacht auch, nun in diesem mächtigen Feuer. Oh, der Herr hat in diesem Augenblick für den Abraham gerungen. Der Herr hat in diesem Augenblick den Abraham erhalten und getragen. Der Herr hat ihm Kraft gegeben, diesen Weg zu gehen, seinen Esel zu satteln und aufzustehen. Wenn du dir die Frage stellst, wie du morgen aufstehen kannst und deinen Esel satteln kannst, dann kann ich dir nicht antworten, streng dich einfach ein bisschen an und versuch deine Kräfte doch zu bündeln und dann geh voran. Das kann ich dir nicht sagen. Und ich kann dir auch nicht sagen, dass deine Kräfte ausreichen werden, weil sie nicht ausreichen werden. So wenig wie meine Kräfte ausreichen. Aber eines kann ich dir sagen, wenn Jesus Christus dein Hirte ist und dein Herr, wirst du morgen in der Lage sein, aufzustehen und dein Esel zu satteln und auf dem Weg zu gehen, den der Herr dich führt. Egal wie steil er ist, egal wie schwer er ist, egal wie unmöglich er dir vorkommt, egal ob er auch darin besteht, dass du sagst, jetzt in diesem Augenblick sind alle meine Hoffnungen ja zu Ende. Denn ich muss den, auf den ich meine Hoffnung gesetzt habe, ich muss ihn selbst opfern. Auch dann wird der Herr dir helfen, dass du sagst, aber er ist in der Lage, selbst Tode aufzuerwecken. Und selbst wenn ich jetzt ihn hingebe, er vermag ihn aufzuerwecken. Das ist es, was nun der Abraham lernen durfte. Er durfte lernen, alles, was er sah, dahin zu geben, um auf den Unsichtbaren und auf das Unsichtbare zu schauen. Auf den lebendigen Herrn und ihm zu vertrauen. Er verstand ihn nicht in diesem Augenblick. Er verstand nicht, warum er diese Prüfung bekommen hatte. Er hatte sich diese Prüfung nicht ausgesucht. Er hatte kein Verlangen nach dieser Prüfung gehabt. Aber nun befindet er sich mitten in dieser Prüfung. Und sein Herr geht mit ihm durch diese Prüfung. Sein Herr geht mit ihm durch diese Prüfung und hilft ihm, richtig zu denken. Wisst ihr, auch das kann ich ja im Hebräerbrief in dem 11. Kapitel mit euch gemeinsam anschauen, dass der Abraham jemand war, der nicht nur eben am Morgen sein Esel sattelte und dann eben sich auf den Weg machte, sondern er dachte richtig, erzählte richtig. In Vers 19 steht hier im Griechischen ein Wort, was eben meint, dass jemand denkt, dass er richtig rechnet, dass er richtig zählt. Vers 19, Hebräer 11, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Er dachte richtig. Und auch hier möchte ich es, euch so aufs Herz legen, dass der Abraham nicht jemand war, der nun ein großer Rechenkünstler war. Er war jetzt nicht jemand, der von sich aus vielleicht also ein IQ hatte von, was weiß ich, wie viel, über 200, und dass das der Grund gewesen wäre, dass er jetzt richtig dachte. Aber so sehr, wie der Paulus den Korinther es erzählt hat, dass der himmlische Vater den Sohn ihnen zur Weisheit hat werden lassen, so sehr durfte der Abraham in diesem Augenblick durch seinen Herrn richtig denken. Wir dürfen durch ihn die Dinge richtig zählen, richtig messen, richtig wiegen. Wie oft fällt es uns so schwer, die Dinge richtig zu beurteilen. Ich merke das in meinem eigenen Leben und ihr merkt es in eurem eigenen Leben auch. Wir wiegen etwas, wir berechnen etwas, wir schauen auf etwas und sagen, so messe ich, so wiege ich, so berechne ich. Und unsere Rechnung ist nicht eine, wo wir dann sagen, oh, das ist ja ein tolles Endergebnis. Da steht dann immer so oft ein Minus vorne dran. Wir schauen auf die Dinge und bei uns ist ein Minus vorne dran. Und dann kommt der Herr und sagt, weißt du, ich zeige dir einmal, wie für mich die Dinge ausschauen. Und auf einmal wird aus dem Minus ein Plus. Du hast gedacht, dass ich dich zerstören will und deine Hoffnung zerstören will. Aber das will ich nicht. Sondern ich will dich dahin bringen, dass die Hoffnung, die ich dir gegeben habe, in Erfüllung geht. Und ich möchte aber dir beibringen, so hat es dann der Paulus im Römerbrief ja genau aufgeschrieben und so kann ich es euch vorlesen. Ich möchte dir beibringen, da wo nichts zu hoffen ist, auf Hoffnung hin zu glauben. Das ist Abraham. Da wo nichts zu hoffen ist, auf Hoffnung hin zu glauben. Heute Morgen sind wir dadurch, dass einige Geschwister in der Taufe auch teilnehmen, was wunderschön ist, dass sie da ihren Verwandten sehen dürfen, wie er sich taufen lässt, sind wir sehr wenige. Es ist immer so, wenn wir dann sehr wenige sind, dass dann unsere Hoffnung gleich angegriffen wird. Aber sehen wir denn einer, der mehr wiegt als alle anderen zusammen? Ich möchte, dass wir ihn sehen, dass wir ihn wahrnehmen im Glauben. Wenn dieser Raum nur mit 2 oder 3 Kinder Gottes bestückt wäre und Jesus Christus wäre in der Mitte von diesem Raum, wollte ich nirgendwo anders sein als Mitte in diesem Raum. Es kommt doch nicht darauf an, wie viel wir sind. Es kommt doch darauf an, dass der Herr in unserer Mitte ist. Oh, wenn er da ist, wenn er in unserer Mitte ist, dann dürfen wir wie Petrus sagen, auf dem Berg der Verherrlichung, hier ist es gut sein. Messen wir richtig, denken wir richtig. Lernen wir unser Vertrauen auf den Herrn aller Herren und König aller Könige auszurichten. Und lassen wir es uns eine Lehre sein, dass eben nun wir ganz oft auch genau an solche Punkte geführt werden, wie der Abraham vom Herrn hier an solch einen Punkt geführt wird, wo er ganz bewusst anscheinend zerstört, was die Hoffnung Abrahams war. Wenn der Herr das im Augenblick in deinem eigenen Leben tut, wenn der Herr genau dies in deinem eigenen Leben bewirkt, dann glaube ja nicht, dass er sein eigenes Wort verwirft, was er dir vorher gegeben hat. So macht er es auch hier nicht. Denn in dem Augenblick, als Abraham sein Messer in der Hand ausholt, um Isaak zu schlachten, ruft der Herr, und das ist der Herr hier selbst, der Engel des Herrn, ruft Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da kommen wir jetzt zu dem, worum es Gott geht. Wir sind als Kinder Gottes auf der ganzen Erde ein Haufe, ich muss mir so bewusst salopp ausdrücken, der ganz oft menschlich denkt. Wir berechnen unsere Erfolge nach Zahlen. Manchmal wird gezählt in Gemeinden, so viele waren heute Morgen da. So viele haben wir in der vergangenen Woche mit dem Evangelium erreicht. Also es sind so Erfolgsgeschichten, so menschlich, irdisch, so wie etwa nun am Jahresende in einem Betrieb die Bilanz rauskommt und dann heißt es also, so viel Gewinn haben wir gemacht und das ist dann so das, wo sich alle freuen, ja, wir haben viel Gewinn. Was zielt bei dem Herrn wirklich? Worauf kommt es ihm wirklich an? Wäre es die Zahl, die Größe, wäre Abraham ein Versager gewesen, genauso wie der Noah. Noah hat 120 Jahre gepredigt und am Ende geht er nur mit seiner eigenen Familie in die Arche. Abraham hat er, lesen wir von ihm in seinem Leben, dass er als Evangelist durch Kanaan gezogen ist. Sein Zeugnis wurde auf jeden Fall wahrgenommen. Das ist klar, das lesen wir auch im 1. Mosebuch. Aber hier ging es nicht darum, zuallererst Zahlen zu schaffen. Hier ging es darum, dass er in seinem Leben Gott ehrte und ihn fürchtete. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Für das ist alles dies geschehen. Musste das denn sein? Ist denn das so wichtig? Manch einer, der würde, wenn er auf die Dinge zu sprechen kommen wollte, die wichtig sind für einen Christen, manches unter Umständen nennen. Ob dabei die Gottesfurcht eine große Rolle spielt, ist noch die Frage. Aber darum ging es dem Herrn, als er Abraham in diese Prüfung brachte. Ich möchte wissen, wie gottesfürchtig er ist. Das ist jetzt menschlich ausgedrückt. Gott wusste es. Aber er wollte ihn in der Gottesfurcht voranbringen, voranführen. Will er das auch bei uns? Ist gar keine Frage. Im 1. Timotheusbrief steht es genauso auch beschrieben und ich will euch den Vers aufschlagen und auch euch vorlesen. Im 1. Timotheus 4, da lesen wir eben nun davon, dass diese Gottesfurcht etwas ist, mit der wir es auch zu tun haben und in der wir uns üben sollen. Sagt der Paulus zu dem Timotheus, die unheiligen Altweiberlegenden, die damals in Ephesus in der Gemeinde dann eben auch umherkreiste, weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Das ist nicht in dem Sinn zu verstehen, dass man gar nicht leibliche Übungen machen soll, aber im Vergleich zur Gottesfurcht ist die leibliche Übung überaus minderwertig. Also von dem her auch betrachtet, die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Wir werden diesen irdischen Leib, so sehr wir ihn pflegen, nicht in das Reich Gottes mitnehmen können. Nicht unverändert, nicht als würden wir gar nicht sterben müssen. Wir werden sterben müssen. Dieser Leib, den wir jetzt haben, werden wir nicht erhalten können. Von daher ist die Pflege dieses Leibes bedingt nur etwas, was wir auch anstreben. Vielmehr aber sollten wir anstreben die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, die wird ja in diesem dritten Kapitel auch von dem 1. Timotheusbrief ganz besonders beschrieben. Und da möchte ich so am Schluss von unserer Predigt über den Abraham und das Ziel Gottes in seinem eigenen Leben auch eben das noch so ein kleines bisschen zum Punkt bringe. Was ist Gottesfurcht? Wie kann man gottesfürchtig werden? Wie kann man in der Gottesfurcht wachsen? Im 1. Timotheus 3, Vers 16 ist das Geheimnis der Gottesfurcht beschrieben. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Und jetzt würde dann ganz viele Christen erwarten, so ein 5-Punkte-Katalog, du musst dies tun und dies lassen, da weiter vorangehe, da dich verändern, da zunehmen, so würde jetzt ganz viele. Wenn Bücher geschrieben werden über die Gottesfurcht, dann könnte es ganz oft sein, dass es in dieser Weise auch geschieht. Aber hier ist ganz anders auch das erklärt. Da heißt es, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Und dann kommt, Doppelpunkt, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das Geheimnis der Gottesfurcht besteht in dem, was der Herr Jesus Christus getan hat, seinem Erlösungswerk. Gott ist Mensch geworden. Gott ist in seinem Werk der Sohn Gottes und der wahre Mensch als heilig erwiesen worden. Gott ist in seinem Werk gesehen worden von Engeln, verkündigt das Evangelium unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Christus ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Hast du den Herrn Jesus Christus? Kennst du ihn? Gottesfurcht ist nicht die Summe meiner eigenen Anstrengung, sondern Gottesfurcht ist Christus in mir. Er bewirkt diese Gottesfurcht im Leben des Abrahams, dass er das, was er liebte, sein einziger Sohn, bereit war hinzugeben. Dass er Gott mehr liebte als sein einziger Sohn. So sehr fürchtete Abraham Gott. Das ist etwas, da bleibt uns der Atem stehen. Aber es ist ein Geschenk, welches wir durch Jesus Christus unser Eigen nennen dürfen. Worauf wir vertrauen dürfen, dass er in unserem Leben diese Gottesfurcht auch wirken möchte. Dass es ein Ziel für ihn ist und dass er auch alles daran setzen wird, dass wir in der Gottesfurcht wachsen. Üben wir uns darin. Wisst ihr, dass euer Leben, das ihr jetzt lebt, das große Übungsfeld Gottes ist für eure Gottesfurcht? Euch wird es gehen wie mir, dass ich so, also mir manchmal vorkomme, als würde ich auf einem, ja, früher, als man Fußball gespielt habe, als junge Mensch, da war das immer wunderbar, wenn man einen schönen Rasen hatte. Also der, wo Fußball gern spielt, der kann sich das jetzt gut vorstellen. Die anderen versuche ich einfach, dass ihr da mit eurer Fantasie ein bisschen mitgeht. Und es gab auch manchmal früher dann auch solche Ackerfelder, solche Hartplätze, unmögliche Plätze, wo man drauf spielen konnte. Manchmal musste man drauf spielen, weil man nichts anderes hatte. Wenn man hingefallen ist, hat man sofort auch ein offenes Knie gehabt. Man ist so, wenn der Acker uneben war, die Fläche, wir hatten nicht passen können, wir hatten nicht den Ball spielen können. Es war einfach schrecklich. Also Fußball zu spielen auf so einem Gemüsefeld, Ackerfeld, so, das ist also nicht schön. Manchmal kommen wir uns genau so vor und sagen, das Feld, auf dem ich jetzt stehe, ist völlig ungeeignet, dass ich darauf dieses Spiel spielen kann. Und darum geht es jetzt nicht, also um Fußball, sondern dass ich wachsen kann in Gottes Furcht. Wir sagen, das ist doch nicht möglich, das geht doch nicht. So, unter solche Umstände kann ich doch nicht in meiner Gottesfurcht wachsen. Ich bräuchte doch ein viel schöneres Feld. Ich bräuchte viel angenehmere Umstände. Manches Mal hat der Herr es mir sehr gezeigt. Und ich hoffe, dass er es euch auch zeigt, dass die Auswahl des Feldes, die er trifft, die richtige Auswahl ist. Auch wenn wir dann so zwischendrin auf unseren Wegen manchmal schimpfen, und das können wir auch, wir müssen es nicht laut tun, sondern das kann man im Herzen machen, schimpfen und schon wieder so schwer, schon wieder so schwierig, schon wieder ein Weg, wo man stolpert, wo man nicht richtig elegant gehen kann. Wir wollen eigentlich gern elegant gehen. Wir wollen so am liebsten wie eine Ballerina durch unser Leben schweben, also so richtig elegant, so schön, ohne dass man sieht, dass wir unseren Fuß überhaupt so in Verbindung mit der Erde bringen, so schwebend, so wünschen wir uns gerne unser Leben. Und wir kommen uns aber vor, als würden wir in einer großen Matsche uns befinden. Schlamm und Dreck umgibt uns und wir strecken unseren Fuß gerade mal raus aus diesem tiefen Morast und schon senkt sich der andere Fuß wieder neu in der Morast. Und dann sagen wir, das geht doch gar nicht. Und der Herr sagt dann uns, oh doch, es ist genau mein Weg, wo ich dich lehre, mich zu fürchten. Wo ich lehre, dass du mir ganz vertraust und alle Hoffnung aufgibst auf dich selbst. Und auf irgendwelche andere Menschen und andere Umstände und irgendwelche andere Hilfsmittel, sondern dass du nur noch mir und meinem Wort vertraust. Abraham, Abraham. Ja, oh, der Herr hat gesehen, wo es für den Abraham dann an den Punkt kam, wo er seinen eigenen Sohn wirklich auch dahingegeben hätte. Und das hat er ihm aber erlassen. Das wollte er nicht. Es war nicht nach seinem Wille. Denkt ihr, dass der Herr euch mehr zumutet, als ihr tragen könnt? Nein. Der Ruf von seiner Seite wird kommen in einem Augenblick, wo ihr sagt, und jetzt ist gleich alles aus. Dann wird er sagen, egal wie auch ihr nun von eurem Namen heißt, er wird euren Namen rufen und wird sagen, lass gut sein, ich sehe, dass du mich fürchtest. Und er wird euch dann mit dem Segen umgeben, mit dem er auch Abraham gesegnet hat. Weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel. Wie viel Segen hat der Herr noch für uns bereit? Wie viel ist da noch für uns da, was wir noch gar nicht in unserem eigenen Leben ergriffen haben? Was er uns geben möchte. Auf diesem Weg, mitten durch diesen großen Morast durch. Da blühe die schönste Pflanze, die herrlichste Frucht wird da auch offenbar. Gehen wir weiter mit unserem Herrn. Auch wenn wir durch Glaubensprüfungen gehen, auch wenn es so scheint, als würde er in dem Augenblick, in dem wir uns jetzt befinden, uns alle Hoffnung zerstören. Er hat kein Interesse daran, unsere Hoffnung, die auf sein Wort beruht, uns zu nehmen. Er will uns nur noch mehr dahin führen, sie festzuhalten und ihm dadurch die Ehre zu geben. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir gehen durch Prüfungen. Nun haben wir nicht solche Prüfungen wie der Abraham. Wir sind auch froh darüber, dass du nicht von uns verlangst, dass wir unsere eigenen Kinder auf den Altar legen und sie opfern. Und am Ende hast du das ja auch gar nicht gewollt. Aber manche Prüfungen, Herr, die du uns auferlegst, sind doch auch schwer und manchmal drücken sie uns sehr. Und wir können nicht verstehen, warum sie in unserem Leben da sind. Aber du möchtest uns Gottesfurcht lehren. Du möchtest uns verändern und umgestalten. O Herr, wir danken dir dafür, dass deine Erziehung gut ist, auch wenn wir sie nicht verstehen, auch wenn wir manches Mal so sehr darunter leiden. Wir danken dir, dass du es gut meinst, alle deine Streiche, all dein Zurechtweis und Zurechtbringe. Es ist ein großer Segen für uns. O Herr, du baust uns auf. Du gestaltest uns um in das Bild deines Sohnes. Dafür wollen wir dich loben. Dafür wollen wir dich preisen. Nun geh mit uns auch weiter voran auf unserem Weg. Amen.